Jetzt lasst uns mal klatschen für die Online-Gemeinde, die zugeschaltet ist. Halleluja. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Preis dem Herrn. Ganz wunderbar. Ich spreche heute über, wie du dein Glück vergrößern kannst, beziehungsweise über Glückskiller. Glückskiller. Es gibt nämlich Denkungsarten. Okay, es gibt bestimmte Denkfehler, die zuverlässig verhindern, dass du jemals glücklich wirst. Und da wollen wir ein bisschen schauen, ob du vielleicht in einem von diesen Glückskillern drinnen steckst. Okay, lass uns dazu aufschlagen zum Jesaja. Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40. Und ich lese da mal ab Vers 26 und kommentiere dazu. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Also, Gott sagt zum Volk Israel, das draußen vor der Tür steht und es ist Nacht, es ist Abend, schaut mal nach oben. Und sie schauen nach oben und sie sehen die Sterne funkeln. Ja? Und darüber spricht Gott jetzt. Hebt eure Augen zur Höhe empor, wer hat diese da geschaffen? Er, der das Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Gott sagt, Leute, schaut mich an, denkt an mich. Schaut mal die Sterne an. Ich habe sie alle gemacht, ich habe sie alle gezählt, Gott weiß, wie viele Sternlein stehen. Und zweitens, ich habe außerdem noch ihre Namen im Kopf. Und wie heißt es da weiter? Da heißt, kein einziger fehlt. In anderen Worten, ich habe keinen vergessen. Also das ist ein ziemlich umfassendes Wissen. Und jedes Gott hier einfach so behauptet und in den Raum stellt. Vers 27, und jetzt wird es konkret. Warum, sagst du Jakob? Jakob ist das ganze Volk Israel. Und sprichst du Israel? Israel sind die Gläubigen im Volk Jakob. Also in Israel. Es gibt Israeliten und dann gibt es welche, die wirklich glauben. Und es gibt auch Christen. Und dann gibt es Christen, die wirklich glauben. Und da ist ein Unterschied. Und Gott spricht die jeweils unterschiedlich an. Die einen nennt er Jakob. Das sind die, die normal sind. Ihr wisst schon, sonntags lieber liegen bleiben, statt in den Gottesdienst zu gehen oder irgendwie so Zeugs zu machen. Und ansonsten Gott einen guten Mann sein lassen. Brav, gut leben, ja. Arbeiten und so weiter, alles klar. Aber da jetzt Bibel lesen, beten und diese Dinge und in den Gottesdienst gehen, das ist zu weit, das ist fanatisch. Und dann gibt es aber auch Fanatiker und die nennt Gott eben Israel. Ja? Das sind die, die sonntags in den Gottesdienst gehen, die ihre Bibel immer wieder aufmachen, die tatsächlich glauben, dass Gott Gebete hört. Wir sind heute in Israel. Okay. Also, was sagst du, aber jetzt pass auf. Was sagst du, Jakob, und was sprichst du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Also beide, Jakob und Israel, die normalen Christen und die richtigen Christen, also das Volk und die Gläubigen, alle beide, die sagen, ich weiß nicht, ob ich im Willen Gottes bin. Alle beide sagen das. Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt im Willen Gottes bin, ob ich ihm tatsächlich nachfolge, so wie er das will. Das sagen Jakob und Israel. Und dann geht es noch weiter. Und meinem Herrn entgeht mein Recht. Schau, das Recht, dein Recht, sind die Verheißungen Gottes, die in der Bibel drinnen stehen. Die Verheißung, dass er deine Sünden vergibt. Die Verheißung, dass er deine Krankheiten heilt. Lobe den Herrn, meine Seele, der all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt. Psalm 103. Und die ganzen anderen Dinge, ja. Mein Gott, stärkt mich, dass ich alles kann und diese ganzen guten Dinge. Das sind die Verheißungen Gottes. Das ist dein Recht. Und jetzt sagt Israel und jetzt sagen Jakob, alle beide sagen, mein Recht entgeht meinem Gott. Auf Deutsch übersetzt, ich kriege keine Gebetserhörungen zustande. Was ist da los? Ich weiß nicht, ob ich wirklich im Willen Gottes bin. Ich fühle das irgendwie nicht. Ich fühle das nicht. Erstens. Und zweitens, also wenn Gott mein Gebet erhört hat, dann habe ich es nicht gemerkt. Und das ist eine unbefriedigende Situation. Stimmt's oder stimmt's? Das ist gar nichts. Und es gibt viele Christen, keiner ist heute Morgen hier natürlich, aber es gibt Christen, denen geht's genauso. Sie wissen nicht, ob sie wirklich im Willen Gottes unterwegs sind, erstens. Und zweitens, wie ist das jetzt mit Gebetserhörung? Ich hätte gerne mal eine, aber irgendwie scheint Gott, genau genommen in der Tiefe meines Herzens, denke ich bin ein Opfer Gottes und seiner Gleichgültigkeit mir gegenüber. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Christen, das sie in der Tiefe ihres Herzens denken. Das denken sie natürlich nicht mit dem Vorderkopf, weil das wäre ja gotteslästerlich. Aber im Hinterkopf, im Untergrund ist genau diese Überzeugung da. Deswegen rede ich halt heute Morgen also nicht drumherum, sondern setze genau da an, wo es weh tut. Okay? Also wenn es ein bisschen Aua macht heute, dann ist es beabsichtigt. Seid ihr dann noch da? Okay, ihr könnt grimmig schauen und alles, ich sehe euch nicht besonders gut wegen der Lichter. Das ist prima. Lasst uns weiterlesen. Also, ich weiß nicht, ob ich wirklich im Willen Gottes unterwegs bin und ich kriege keine Gebetserhörungen. Was ist los? Vers 28. Hast du es nicht erkannt? Hast du es nicht gehört? Also, du kannst einmal hören, aber weil du was gehört hast, hast du es noch lange nicht erkannt. Das heißt verstanden. Viele hören viel, aber sie verstehen nicht unbedingt allzu viel. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr. Sagst du, ja, ist schön für ihn. Und ein Schöpfer der Enden der Erde, alles klar, er ist mächtig, er kann diese Dinge tun. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Wenn er einen Dauerlauf macht, er gewinnt jeden Marathon. Wir haben Marathonläufer unter uns. Wenn Gott, ja, jetzt im Moment nicht, ja. Doc sitzt mit Krücken da, ist in Ordnung. Wenn Jesus mitlaufen würde, beziehungsweise wenn Gott mitlaufen würde, er würde alle locker überholen. Das ist reizlos für ihn. Und unergründlich ist seine Einsicht. Also er sieht ein Problem und er blickt durch, er erkennt, was da wirklich das Problem ist. Und du sagst jetzt, ja, das ist ja alles gut für ihn, das ist ja alles gut für ihn, aber was nützt mir das? Mein Weg ist verborgen vor Gott und mein Recht, Gott entgeht mein Recht. Wir müssen unbedingt weiterlesen. Und zwar heißt es jetzt da, er gibt dem Müden Kraft. Er gibt. Sagen wir es deinem Nachbarn, er gibt. Jetzt wird's besser. Er gibt dem Müden Kraft. Wenn du lang gearbeitet hast, lang wach warst, dir den Kopf zerbrochen hast, was auch immer, dann ist dein Körper müde. Gott gibt dem Müden Kraft. Und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Der Ohnmächtige, schau, ohnmächtig bist du weniger im Natürlichen. Ohnmächtig bist du eher, wenn du vor einem Problem stehst, das du nicht durchblickst. Hier geht's um die Seele. Und hey, hallo, wir kriegen immer wieder Probleme, die problematisch sind. Ja? Auch gesegnete, hör mal zu, auch gesegnete Leute haben Probleme. Die machen da bestimmte Denkfehler nicht, deswegen sind die gut drauf, während andere schlecht drauf sind. Obwohl es ihnen genauso schlecht geht wie den Gesegneten. Oder den nicht Gesegneten, ihr wisst ja, was ich meine. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Schau, wenn du ein Jüngling bist und ein junger Mann bist, dann bist du in der Vollkraft, dann bist du so stark, wie du im Leben sein wirst. Und sogar die werden müde und ermatten, sogar bei denen ist nicht immer alles super, sogar die, bei denen wird es irgendwann mal weniger. In der eigenen Kraft kommst du nur so und so weit. Egal, wie talentiert und wie gut du bist und wie stark du bist. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben ihre Schwingen empor, eigentlich heißt es, ihnen wachsen Flügel. Die auf den Herrn harren, jetzt wird es richtig gut, Vers 31, ja? Die auf den Herrn hoffen, ich weiß nicht, steht bei dir hoffen oder steht bei dir harren? Bei wem steht hoffen? Okay, bei wem steht harren? Okay, ich sage gleich was zu diesem Wort, weil das ist der Schlüssel. Dieser Satz ist der Schlüssel. Die aber auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben Schwingen empor wie die Adler, oder du kannst auch übersetzen, ihnen wachsen Flügel wie den Adlern. Und was machen die dann? Die heben dann ab. Schau, jemand, der offensichtlich auf den Herrn hofft oder harrt, wie gesagt, ich erkläre es vielleicht noch besser, dem wachsen Flügel und der tut dann Dinge, die er eigentlich gar nicht tun kann, für die er nicht qualifiziert ist. Er hat plötzlich einen Job, für den er gar nicht qualifiziert ist, aber den er trotzdem super gut ausfüllt. Warum? Weil er in der Kraft Gottes unterwegs ist, weil Gott ihn stärkt, weil Gott ihm Weisheit gibt. Das ist gute Nachricht. Also ihnen wachsen Flügel, dass sie Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun können. Jemand, der mich gekannt hat aus Amerika, der kam mal und hat mich predigen hören. Da habe ich hinterher angeschaut und habe gemeint, ich habe nicht gewusst, dass das in dir ist, weil ich so eher schweigsam bin, ja. Und jetzt stehe ich da und babbel da, verstehst du, wie ein Wasserfall. Das hat er, also der war ganz mit dem los, so ungefähr. Also sie tun Dinge, für die sie eigentlich im Natürlichen gar keine Eignung haben. Sie laufen und ermatten nicht. Schau, laufen ist was, was du längere Zeit machst. Laufen, wenn der Prophet hier über Laufen spricht, dann meint er den Alltag. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Wenn du läufst und wenn du ermattest, schau, jeder von uns geht und jeder von uns läuft hierhin und dahin und dorthin. Wir laufen durch die Gegend und in der eigenen Kraft kommst du nur so und so weit. Irgendwann bist du müde, strauchelst und liegst dann auf der Schnauze und bist fertig. Oder aber Gott lässt dir Flügel wachsen und dann läufst du und du wirst nicht müde. Du machst eine langweilige Tätigkeit, in Anführungszeichen langweilig, und es wird dir nicht zu viel. Du sehnst dich nicht nach einem neuen Urlaub, endlich Sonne auf den Bauch scheinen lassen auf Gran Canaria oder irgendwie sowas, sondern diese Dinge, die sind ja gar nicht so wichtig. Da denkst du, Mensch, wann kann ich endlich wieder was Nützliches machen? Ich langweile mich hier in der Sonne. Das ist ein Problem bei mir. Meine Frau, die lacht, weil sie das Problem kennt. Ja. Clearwater Beach, wir liegen in Florida am Strand und ich sitze da. Ja, denk, schön, wunderbar, aber ist das alles? Okay. Der Schlüssel ist, Vers 31, der erste Teil, die aber auf den Herrn hoffen oder harren, die gewinnen neue Kraft. Wer ist interessiert an neuer Kraft? Oder wer möchte laufen, ja, dass er nicht matt wird? Definitiv. Okay, gut. Müssen wir jetzt anschauen, wie das zugeht. Dieses Wort hier für hoffen oder harren ist das hebräische Wort kava. Okay? Und es bedeutet harren, einsammeln, oder es kommt von dem Wort zusammenbinden her. Kave zum Beispiel heißt Schnur. Wir könnten also übersetzen, hör mal, die aber sich mit dem Herrn zusammenbinden, gewinnen neue Kraft. Die sich mit dem Herrn zusammenbinden, du sagst jetzt, wie soll ich mich mit dem Herrn zusammenbinden? Ich kann ja nicht in den Himmel gehen mit meinen Handschellen, kann sagen, Herr, streck mal die Hand aus. Ja, und ihm dann Handschellen dran machen und bei dir die andere Hälfte, ihr wisst schon, klack, und dann sind wir verbunden miteinander. Oh, Harry, jetzt sind wir miteinander verbunden. Ja, jetzt sind wir zusammengebunden. Und wenn du die Hand hebst, dann hebt der Herr sie hoch, beziehungsweise wenn er sie hebt, dann hebst du mit. Wo er hingeht, gehst du hin und so. Das wäre praktisch, wenn man das machen könnte. Ich kenne da Leute, die würden das machen, aber so geht es nicht. Die sich mit dem Herrn zusammenbinden. Wie kann ich mich mit dem Herrn zusammenbinden? Wie kann ich mich mit Gott zusammenbinden? Wie hast du dich mit deiner Frau zusammengebunden? Du hast mit ihr einen Bund geschlossen, nennt man Ehe, richtig? Standst da vorm Altar und hast gesagt, ich will. Oder in unserem Fall, I do. Ja? Weil wir in Amerika geheiratet haben seinerzeit. Sie kommt ja von da. So war das. Und dann hast du es. Und jetzt seitdem hat sie es. Ja? Und ich, wir sind jetzt miteinander zusammengebunden. Wenn sie ihre Mutter besucht in Amerika und ich hier bin, dann sind wir immer noch zusammengebunden. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben einen Bund miteinander, einen Bund. Und wisst ihr was? Wir haben jetzt gerade Abendmahl gefeiert. Man kann auch mit Gott einen Bund schließen. Man kann mit Gott einen Bund schließen. Wie macht man das? Es geht ganz einfach. Du lädst zunächst einmal, das ist der erste Schritt überhaupt in dieser Sache, du lädst Jesus in dein Leben hinein ein. Und hör mal, nicht so eine 0815-Einladung. Ein Evangelist kommt und ist ganz begeistert und kommt zu dir und sagt, wo willst du die Ewigkeit verbringen, im Himmel oder in der Hölle? Und du sagst, oh, Himmel. Und er sagt, gut, dann sprich mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jetzt bist du gerettet. Und er sagt, wow, prima, vielen Dank. Und dann geht er weiter und lebt wie bisher. Das ist nicht, von was ich rede. Das ist nicht das Zusammenbinden mit dem Herrn. Wenn du dich mit dem Herrn zusammenbindest, dann nimmst du den Bund, den du mit Gott schließt, ernst. Dann ist das so zentral in deinem Leben wie deine Ehe, wenn du einen Ehepartner hast. Oder deine Kinder, wenn du Kinder hast. Oder wenn du jünger bist noch, deine Eltern, die sind dann extrem wichtig. Die sind wichtig in deinem Leben. Oder dein Chef ist wichtig, nehme ich mal an, wenn du einen hast. Oder deine Untergebenen und so. Ihr habt eine Beziehung. Schau, die haben sich auch zusammengebunden, der Chef und die Mitarbeiter, durch einen sogenannten Arbeitsvertrag. Und seitdem sind sie zusammengebunden. Seitdem reden die sich gegenseitig rein. Der Chef sagt, was der Arbeiter machen soll. Und der Arbeiter, der sagt dem Chef, was er machen will. Ja? Und so geht es dann hin und her, bis sich die dann einigen. Ja? Meistens ist es ein wenig einseitig, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Okay? So ist es. Du bindest dich zusammen. So ist es richtig. Wenn du dich zusammenbinden willst mit Gott, sodass du tatsächlich ankommst an dem Punkt, dass Gott seine Kräfte in deinem Leben entfaltet, dass dir Flügel wachsen und du fliegst und Dinge für dich leicht werden, die für andere schwer sind oder für dich auch früher schwer waren, dann musst du den Bund mit Jesus ernst nehmen. Also zunächst mal, du musst tatsächlich Jesus in dein Leben einladen. Du musst sagen, Jesus, ich bin jetzt einmal in mich gegangen und ich stelle fest, ich brauche dringend Hilfe. Komm in mein Leben, mach mich neu, vergib mir meine Sünden und gib mir ewiges Leben und lass mir Flügel wachsen. Sag mir, was du von mir willst und bei Gott, ich werde es tun. Für den Rest meines Lebens, Jesus, werde ich mit dir gehen. Wenn Jesus das hört und du meinst es ernst und du hast es von Herzen gesprochen, dann bist du schon mal zusammengebunden mit ihm. Aber, es heißt ja tatsächlich, was sagst du Jakob und was sagst du Israel? Mein Weg ist vor Gott verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott. Das heißt, die Bekehrten und die Nichtbekehrten haben beide dasselbe Problem gehabt. Also auch wenn du einen Bund hast mit Gott, dann musst du noch bestimmte Dinge lernen, Denkungsarten lernen und berücksichtigen, damit es was wird mit dir und ihm. Ich habe bestimmte Denkfehler verhindern zuverlässig, dass du jemals glücklich wirst. Und nochmal, ein Boot schwimmt im Wasser. Das ist eigentlich ein widriges Element fürs Boot. Das Boot ist viel sicherer am Strand. Aber es fährt trotzdem übers Wasser und das Wasser, die schwierigen Umstände, auch wenn mal die Wellen gehen und so, die sind nicht wirklich schlimm. Denn das Wasser ist außerhalb des Bootes und nicht im Boot. Wenn aber der Kapitän so blöd ist und ein Loch in den Boden schlägt, dann kriegt er ein Problem. Warum? Weil dann Wasser ins Boot kommt und das Problem ist nicht das Wasser ums Boot herum, egal ob es der Pazifische Ozean ist, sondern das Problem ist das Wasser im Boot. Wenn mal Wasser im Boot ist, dann ist das Boot verloren. Aber dein Boot muss nicht verloren bleiben heute. Ich werde ein paar Dinge mitteilen, die dir wirklich, wirklich helfen werden. Okay? So, es ist nicht wichtig, dass du, wie deine Umstände sind, es ist nicht wichtig, dass du in perfekten Umständen unterwegs bist. Wichtig ist nur, wie viel Wasser in deinem Boot drinnen ist. Dass du nicht ständig schöpfen musst und ständig denkst, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ja, sondern du solltest Gott loben und preisen und mit einem prallen Segel da durch die Weltmeere pflügen. Das ist Gottes Vorstellung. Amen. Also, der Schlüssel ist, sich mit Gott zusammenzubinden und auf ihn zu harren, mit ihm sich zusammenzutun. Schau, wenn du jetzt Jesus in deinem Leben hast und du sagst, ja, ich habe jetzt einen Bund mit Gott, dann zerstört es eine Opfer- und Selbstmitleidsmentalität in dir. Denn wenn du jetzt wirklich glaubst, dass im 1. Johannes Kapitel, was im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4 steht, größer ist der, der in mir ist, als der in der Welt ist, dann bist du kein Opfer mehr. Größer ist der Überwinder in mir, als das Problem, das in der Welt ist. Größer ist der Sieg in mir, als die schlechten Emotionen, die in der Welt sind. Größer ist das Licht in mir, als die Dunkelheit, die in der Welt ist. Größer ist der Heiler in mir als die Krankheit, die in der Welt ist. Es muss besser werden mit mir in Jesu Namen. Wenn du diese Denkungsart dir angewöhnst, dann geht dein ganzes Selbstmitleid und dieses ganze Opferdenken, das geht dann aus, das verlässt dich. Das läuft ab, wie das Loch in der Badewanne das Wasser abführt. Das ist dann mal ein gutes Loch im Boot, ja? So, und das ist ein wichtiger Punkt. Da müssen wir ein wenig ansetzen, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. So, der wichtigste Vers für heute Morgen ist, den du mitnimmst und bitte durchdenken durst, ist 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Größer ist der in dir ist, als der in der Welt ist. Mach dir diese Haltung zu eigen. Ja? Größer ist die Zuversicht, die in mir ist, als die Kleinmut, die in der Welt ist. Größer ist der Glaube, der in mir ist, als die Angst, die in der Welt ist. Größer ist die Gesundheit, die in mir ist, ja, weil es ist ja Gottes Gesundheit. Die muss ich irgendwie durch mich durchsetzen und durch fortpflanzen und ausstrahlen, als, ja, als die Krankheit und so weiter, die in der Welt ist. Halleluja. Ja? Und größer ist die Ordnung in mir als das Chaos in der Welt. Und du denkst, oh Pastor, du hast keine Ahnung, wie es in mir ausschaut. Hey, hallo, wir sind gerade dabei, umzudenken und zu lernen, wie man umdenkt. Ja, wenn du rumläufst und sagst, ich bin ein Chaot, dann ist derjenige, der in dir ist, nicht größer als der in der Welt ist. Weil du schließt dich dann wieder kurz mit dem, der in der Welt ist. Alles klar? So ist eine neue Denkungsart, die wir uns hier angewöhnen. Amen. Na, und größer ist der Befreier in mir als die Ketten, die in der Welt sind. Wenn du diese Denkmuster dir angewöhnst, dann versenken schwierige Umstände deine Laune nicht, sondern du hast keine permanent schlechte Laune mehr. Und ich muss vielleicht mal was sagen. Schau, die Rabbis, die sagen, Glück, und es geht ja um Glück jetzt in diesen Tagen, Glück ist keine Emotion, sondern eine Mitzwa. Und du sagst jetzt, was ist eine Mitzwa? Ich sag mal, ist es eine Pflicht, ist eine Pflicht. In anderen Worten, ich muss innerlich so erwachsen werden, dass mich meine Gefühle nicht ständig runterziehen. Ich bin kein Opfer meiner Gefühle. Okay, jetzt müssen wir ganz dringend rübergehen ins Neue Testament, und zwar zu Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5, und interessieren uns gleich die ersten Verse. Ja. Danach sagt Jesus hier, war ein Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. 5 Säulenhallen, das sind quasi 5 Krankenhäuser. Warum 5? Um einen Teich, der nicht allzu groß ist. Wie gesagt, heißt der Teich, weil so viele dorthin kamen. Ich lese mal weiter. In diesem lagen eine Menge Kranker, es sind wahrscheinlich Hunderte gewesen. Ich war schon mal dort, da ist durchaus Platz für viele Leute. Eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Denn die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Also es war offensichtlich ein hochinteressanter Ort. Und weil es geheißen hat, da badet ein Engel ab und zu und dann ist da Heilungskraft im Wasser. Deswegen kamen da die Menschen von all überall her. Gläubige wie Ungläubige, Esoteriker wie Skeptiker, alle waren da. Und Leute natürlich, denen das der letzte Strohhalm war, die waren alle da. Und manche, die waren wirklich von Glauben erfüllt, wenn sie an diesem Teich standen. Wenn das Wasser sich bewegt hat, dann haben die geglaubt, da ist jetzt ein Engel gekommen, vom Himmel herab, hat das Wasser bewegt mit seiner großen Zehe und jetzt ist Heilungskraft im Wasser. Und jetzt lesen wir weiter. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Das ist eine lange Zeit. 40 Jahre sind eine Generation, fast eine Generation lang. Fast so lange, wie die DDR existiert hat. Ja, eine elendlange Zeit ist er mit seiner Krankheit behaftet gewesen. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und jetzt hört mal, was der Kranke sagt. Jesus fragt ihn, Gott im Fleisch fragt ihn, willst du gesund werden? Jesus versucht hier, sich mit diesem Mann zu verbinden, zusammenzuschließen. Merkt ihr das? Jesus geht auf ihn zu. Gott kommt zu diesem Mann. Der Herr kommt zu ihm. Nicht der Mann kommt zu Jesus, sondern Jesus kommt zu diesem Mann. Gott streckt sich aus nach dem. Und es heißt, willst du gesund werden? Überleg mal, was du überhaupt willst. Der Kranke antwortete ihm, Herr, es ist so, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn das Wasser bewegt wird, packt und ins Wasser wirft. Es ist immer jemand früher da. Schau, Herr, siehst du den Vater mit seinem Kind? Der Vater hat das Kind im Arm. Siehst du den, der da steht am Rand des Wassers? Siehst du, wie gebannt auf dieses Wasser schaut? Ich sage dir mal eins, Herr, in dem Moment, in dem das Wasser sich bewegt, schmeißt er sein Kind hinein, da kennt er gar nichts. Und siehst du die Frau, die Stimmige? Siehst du den Mann, der vor ihr sitzt, der ist krank? Weißt du, was die macht? Sobald das Wasser sich bewegt, schubt die den ins Wasser und sagt, schwimm, Mann! Und die Kollegen hier, siehst du diese Vereinskollegen mit dem Sportsfreund, der sich da das Bein verknackst hat? Die sind schon ganz bereit. Die haben den schon an Armen und Beinen. Und kaum bewegt sich das Wasser, schmeißen sie den rein. Und dann ist da ein Gezappel und Gewühle und Mache und Getue um diesen Teich herum. Und einer, der kommt dann raus und ist geheilt. Und dann warten wir aufs nächste Mal. Aber ich habe keinen, ich habe niemanden. Es kommt mir immer jemand zuvor. Genau genommen bin ich ein Opfer der Gesellschaft um diesen Teich herum. So sieht er die Welt. Genau so sieht er. Er sieht sich als ein Opfer. Er sieht sich als ein Opfer. Lass mich auf diese Opferbefindlichkeit eingehen, ihr Lieben. Denn wenn du dich mal an dieses Opfersein gewöhnt hast, dann gibt es für dich im Leben kein Glück mehr. Wenn du dich an die Droge des Selbstmitleids gewöhnt hast und das Mitleid von anderen Leuten, dann gibt es für dich kein Glück mehr. In dem Moment, in dem du dir eine Opferidentität anziehst, immer ich habe keinen Menschen, alle sind immer schneller als ich, in dem Moment kannst du nicht mehr glücklich werden. Lass mich deswegen jetzt auf ein paar Punkte eingehen, die ich mir aufgeschrieben habe dazu. Schau, Opfer geben anderen die Schuld an ihrer Misere. Alle anderen sind schneller und keiner hilft mir. In anderen Worten, die sind alle schuldig der Unbarmherzigkeit. Seit 38 Jahren schon. Und hör mal, anderen die Schuld geben ist leicht. Und der Witz ist der, dass die normalerweise Sympathie kriegen. Der Mann hat wahrscheinlich jetzt Jesus vollgeflennt und hat dann erwartet, dass Jesus zu ihm sagt, ach du armer Mann, da, hier hast du einen Denar, kauf dir was Schönes davon, Gott segne dich und geht dann weiter. Aber Jesus hat es ja nicht gemacht. Was Jesus gemacht hat, das sehen wir gleich. Lass mich noch ein bisschen weiter stänkern. Lass mich noch ein wenig weiter stänkern hier. Oh ja, genau. Ganz kurz Eltern. Wer war früher auch bei der Oma gesessen und hat sich über die Eltern beschwert? Ja, zwei. Außer mir, alles klar, natürlich. Weil die Eltern, versteht ihr, die Eltern, die sind so schrecklich und die sind so solche Tyrannen und überhaupt. Ich kann mich noch an meine Oma erinnern, der habe ich das erzählt. Ach Oma, ich bin so ein Opfer meiner Eltern. Also ich habe es natürlich mit anderen Worten ausgedrückt, aber das war das, was ich artikuliert habe. Und meine Oma hat gemeint, ja, Bub, ich kann ja auch nichts machen. Aber sie hat mir Sympathie gegeben, okay? Sie hat nicht gemeint, ja gut, wenn du schlechte Noten hast, dann lern halt gefälligst, du faule Person. Hätte sie ja machen können, hat sie nie gemacht. Ja, du Ärmster, und es ging natürlich runter, versteht, wie Öl. Ja, das ist ein Problem. Ich sag mal, wir alle, jeder Einzelne von uns, hat an seinen Eltern gelitten oder wird noch an seinen Eltern leiden. Aber hört mal, wollen wir das denen in Ewigkeit vorhalten? Schau, das ist echt so eine Sache. Na, es ist nämlich, es ist schwieriger, über die Lage nachzudenken und sich dem Leben zu stellen, als ein Opfer zu sein. Denn man hätte sich ja sagen können, warum mag mich eigentlich keiner? Warum habe ich niemanden? Vielleicht, weil ich so ätzend und zynisch bin? Der hätte mal in sich gehen müssen, aber das wollen die Leute nicht. Aber du willst es. Weil du willst, dass dir Flügel wachsen. Ja, weil du Dinge tun willst, die du eigentlich gar nicht tun kannst. In der Kraft Gottes. Und wenn du dann vorbeifliegst, boom, ja, und alle dir nachschauen, dann kannst du sagen, Jesus, ja. Auf diese Art und Weise bist du dann auch ein glaubhaftes Zeugnis für den Herrn. Danke für das Donner der Arme da irgendwo links hinten. Ja, Amen, so ist es. Opfer denken, dass ihre Besonderheit alles Glück in ihrem Leben verhindert. Der Mann hat wahrscheinlich gedacht, ich bin gelähmt. Und solange ich gelähmt bin, gibt es für mich kein Glück im Leben. Es gibt Leute, die sind ziemlich groß. Neulich hat uns jemand besucht aus der Online-Gemeinde, stand dann vor mir und hat gemeint, oh, du bist größer, als ich gedacht habe. gibt es, ja. Und du kannst dann hadern mit deiner Größe. Du kannst dann sagen, immer ich, kein Flugzeugsitz passt mir. Und ich kann auch nicht in den Laden gehen und mir Schuhe kaufen. Ich muss in den Extraschuhladen gehen, weil ich habe Schuhgröße 50 und nicht 45. Und Leben ist unfair. Wenn ich kleiner wäre, wäre ich glücklich. Es gibt andere, die denken genau andersrum. Wenn ich größer wäre, wäre ich glücklich. Jetzt habe ich schon Schuhe mit Absatz an, sodass man es nicht merkt, dass da ein Absatz drin ist. Ja, und wenn ich größer wäre, dann wäre ich glücklich. Ich sage dir ein Geheimnis. Wenn du groß oder klein oder gelähmt oder ungelähmt nicht glücklich bist, dann bist du es auch gesund und mit Idealmaß nicht. Hast du das gehört? Es ist nämlich eine innere Einstellung, es ist eine Herzenseinstellung, die dir das Problem macht und nicht deine Größe und noch nicht einmal deine Krankheit. Oh Mann, das ist ziemlich heavy, aber es ist trotzdem so. Schau, ein Opfer ist auch gesund mit Haar, falls du Glatzenträger bist. Gibt ja sehr aparte Glatzen, ja, ich finde das also bemerkenswert. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich mir eine stehen lassen muss. Sieht bei mir nicht gut aus, ja. So, die Sache ist die, pass mal auf. Wenn du von der Persönlichkeit her erträglich bist, okay, und außerdem vielleicht noch nützlich bist, also nicht nur die ganze Zeit nimmst, sondern auch mal was tust, was Gutes für den Freundeskreis, für die Clique und so, dann hast du Leute, die nach dir fragen und die gerne mit dir zusammen sein wollen. Denn letztendlich ist es nämlich vollkommen egal, wie du aussiehst oder so, sondern es ist viel wichtiger, was für eine Persönlichkeit das du hast. Und wenn das Licht Christi aus dir herausstrahlt, dann ist es nicht wichtig, ob du Haare hast oder groß oder klein bist oder was du bist. Manche Mädchen hadern damit, ein Mädchen zu sein. Wenn ich ein Junge wäre, dann wäre ich glücklich. Du hast keine Ahnung. Ich war schon mal Junge, jetzt bin ich ein Mann. Ich weiß, wie das ist. Du kommst nicht drum herum, reifen zu müssen als Person. Und da kannst du nicht sagen, wenn das in meinem Leben anders wäre, dann wäre ich glücklich. Stimmt nicht. Zumindest nicht für dich als Christen. Denn größer ist der in dir ist, als der in der Welt ist. Okay, und wenn in der Welt hier das nicht so besonders ist und du nicht so viel hermachst, ist es vollkommen egal. Der in dir ist, der macht das alles wett. Der macht das alles wett, der kann es. Der macht dich so dermaßen attraktiv, dass dir wachsen Flügel. Wie gesagt, ich habe es schon mal erzählt, trotzdem, als ich mich bekehrt habe vor vielen, vielen Jahren, eigentlich genau vor ziemlich genau 40 Jahren. Das kannst du nachrechnen, wie alt ich sein könnte. Vor 40 Jahren, allen Ernstes, da waren wir unterwegs und da war eine junge Frau dabei, die jetzt nicht so super ultra attraktiv war. Ist einfach so gewesen. Na, man konnte jetzt nicht genau sagen, wieso die so gewirkt hat, aber war so. Und dann hat die sich im Laufe dieser Bekehrung, also dieser Erweckung da auch bekehrt. Leute, du hast gedacht, in der ist ein Licht angegangen. Die war eine vollkommen veränderte Person. Die war plötzlich attraktiv. Die hatte etwas, was sie vorher nicht hatte. Dieses Vorher-Nachher, das ich erlebt habe, das, ich habe gedacht, ich sehe das nicht. Ja? Der Herr hat die von innen raus erleuchtet. Größer war der Attraktive in ihr, als die Gewöhnlichkeit außer ihr. Ein Freund von mir, hat sie dann zur Freundin gemacht. Okay. Plötzlich lief da was und so. Das ist ganz interessant, was es da alles gibt. So, also, schau, Charakter ist wichtiger als Schönheit. Ist so und bleibt so. Danke für das donnernde Amen. Ich habe es ja gesagt, wird schwierig heute Morgen. Opfer, wichtig, Opfer, neigen dazu, andere misszuverstehen. Sind sehr, sehr sensibel, legen jedes Wort auf die Goldwaage. Wenn du jedes Wort auf die Goldwaage legst, da musst du dich ganz, ganz dringend mit dem Herrn zusammenbinden. Denn ich sage dir mal eins, es werden dich noch massenweise Leute schneiden, schräg anschauen, nicht beachten, links liegen lassen. Wenn dir das zu schaffen macht, dann musst du ganz, ganz dringend zum Herrn sagen, Herr, sei du in mir größer, nimm mir diese Unsicherheit weg. Ich ruhe in der Tatsache, dass ich wichtig bin für Gott und dass du meinen Weg ebnest. Herr, das langt mir, danke, auch wenn die alle mich schräg anschauen, das ist mir vollkommen egal. Das ist ein Einfallstor für Unglück, wenn du darauf achtest, was andere immer über dich denken und so. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wenn du das also in dir siehst, dass du super sensibel bist und immer schaust, wie andere von dir denken oder so, dann sage ich dir mal eines, du bist kleingläubig und musst es ganz dringend ändern. Du musst dich ganz dringend wegwenden von den Menschen nach oben zum Herrn und sagen, Herr, was willst du von mir? Was willst du, dass ich tue? Und was du dann im Wort Gottes siehst, im Neuen Testament wohlgemerkt, das tust du dann halt, deine Nächsten lieben und diese ganz einfachen Sachen. Schau, die Sache ist die, dass auch wenn wir Gott nicht spüren, wir trotzdem mit ihm unterwegs sind. Er ist trotzdem bei uns. So wie dieser Mann hier nicht wusste, dass es Gott im Fleisch ist, der ihn anspricht. Stattdessen jammert er ihn an. Herr, ich habe niemanden. Und mein Fall, sagt der Mann hier, ist hoffnungslos. Es kommt immer ein anderer, der schneller im Wasser liegt als ich. Ich bin ein Opfer dieser Gesellschaft hier um den Teich herum. Was macht Jesus? Sagt Jesus, ja, du Ärmster. Wir sehen gleich, was Jesus zu ihm sagt. Also ganz, ganz wichtig, große Unglücke, Kriege sind entstanden. Daraus, weil der eine den anderen König missverstanden hat. Gibt es in der Bibel Beispiele, kann ich jetzt nicht mehr bringen, sonst läuft mir die Zeit davon, ich will noch andere Sachen sagen. Ein Opfer hat es insofern gut, dass es keine Verantwortung für sein Leben übernehmen muss. Denn es ist ein Opfer. Ist ja nur ein Spielball von anderen, wird ja manipuliert von außen. Ein Opfer wird gelebt und lebt nicht selber. Ein Opfer schaut anderen dabei zu, wie sie spielen, ja? Weil sie Opfer sind in ihrer Armut zum Beispiel. Sie haben kein Geld für einen Flipper-Automaten. Sie müssen den anderen zuschauen. Diese Mentalität meine ich, diese Ich-komme-immer-zu-kurz-Mentalität. Wenn das so ist, dann brauchst du keine Verantwortung für dein Leben übernehmen. Aber ich sage dir mal eins. Jammern und unreif bleiben sind todsichere Methoden, unglücklich zu bleiben. Wenn du also Glück haben willst, dann kommst du um eine persönliche Reife nicht herum. Du musst sagen, okay, mein Leben ist, wie es ist. Ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich habe die Fähigkeiten, die ich habe. Herr, mach du was draus. Und ihm dann quasi den Ball zu werfen und auf ihn vertrauen, dass er was macht. Und wenn dein Leben Jahr für Jahr vergeht und es nicht so sehr sich da was tut, groß, dann kannst du ja mal auf den Herrn zugehen. Schau, du kannst auch mit deiner Frau nebenher leben. Du kannst es sogar so weit treiben, ja, dass sie oben lebt und du unten zum Beispiel oder umgekehrt. Dass ihr überhaupt nicht mehr zusammen seid, ja, sondern dass ihr nur nebeneinander herlebt. Wenn du das willst, das ist deine Sache. Du kannst aber, wenn du diese Beziehung kultivieren willst, du kannst dann aber wieder zusammenkommen, dann könnt ihr dann stundenlang am Tag spazieren gehen miteinander, könnt einander euch miteinander austauschen beim Essen und so weiter, und so, was man da halt alles tut. Ja, diese Dinge tun. Auf die Art und Weise pflegst du dann die Beziehung und darum kommst du natürlich auch nicht drum. Es ist kein Automatismus. Auch mit Gott nicht. Ja? Und es kann sein, dass wenn du unzufrieden bist, dass diese Unzufriedenheit vom Herrn kommt. Dass der sagt, ja, mach halt jetzt endlich was. Bet halt jetzt endlich mal. Ist die Last jetzt groß genug? Uns hat mal vor vielen Jahren, okay, ich weiß gar nicht mehr, ob die Person noch lebt, eine Vermieterin wirklich getriezt, bis ich die Schnauze so voll hatte, bis wir ein Haus gekauft haben. Ja, und das ist natürlich prima, wenn du plötzlich keinen Vermieter mehr hast, sondern für jedes Problem am Haus selber zuständig bist. Musst du dann in die Gänge kommen. So manchmal macht Gott das Nest unbequem, um uns da rauszuhauen. Aber dann müssen wir auf ihn zugehen. Amen? Okay. Also, ja genau, noch ein wichtiger Punkt. Manche Opfer sind selber schuld an ihrem Elend, geben aber anderen die Schuld. Wenn du jeden Morgen 5 Minuten zu spät auf die Arbeit kommst und der Chef dich dann feuert, dann ist der Chef kein herzloser Kapitalist und kein Ausbeuter, sondern du bist ein fauler Strick. Oh, danke, das ist wieder super gut, alles klar. Ja, aber so ist es. Es ist easy, aber so ist es ganz einfach. Ja, manche sind selber schuld. Wenn du was geklaut hast auf der Arbeit, da ist der Werkstatt daheim und auf jedem Werkzeug ist der Stempel von deinem Arbeitgeber drauf. Und dein Vorgesetzter, der schaut zufällig bei dir vorbei. Kann ungemütlich werden, aber dann ist nicht der Chef schuld, sondern dann bist du schuld. Okay. Und ansonsten ist wichtig, dass du auf dem Herrn harrst, indem dass du auf dem Herrn vertraust. Drauf wartest, drauf nicht spekulierst, glaubst, dass er zur richtigen Zeit schon eingreift. So, du machst also ganze Sache mit ihm. Du liest wirklich dann die Bibel, du betest tatsächlich, und das ist alles wichtig für dich. Für dich ist wichtig, was Gott denkt. Er ist der Mittelpunkt in deinem Leben. Und wenn es dann der Fall ist, dann kommt Gott für dich in die Gänge. Und wenn du ihn dann um Dinge bitten tust, dann hört er auch. Es dauert vielleicht manchmal eine Zeit. Manchmal dauert es eine elendlange Zeit. Aber er wird dich weder verlassen, noch wird er dich versäumen. Er wird dich nicht hängen lassen. Ja, aber was ist dann, wenn ein Unglück nach dem anderen kommt? Dann magst du es wie Isaak seiner Zeit. Schau, Isaak war der Gesegnete des Herrn. Wir sind im 1. Mose Kapitel 26. Isaak war der Gesegnete des Herrn und er hat seiner Zeit Brunnen gegraben. Dann sind die Philister gekommen und haben ihm diese Brunnen weggenommen. Sie haben die Brunnen verstopft und haben ihn verjagt. Was hat Isaak gemacht? Immer ich bin ein Opfer dieser philistischen Gesellschaft. Hat er nicht gemacht, sondern er hat was anderes gemacht. Er ist weitergezogen. Er hat sich gedacht, wenn ihr mich hier nicht wollt, dann ziehe ich halt eins weiter. Und ist zu einem anderen Brunnen gegangen. Den haben sie ihm wieder weggenommen. Jetzt hätte er wieder sagen können, immer ich bin ein Opfer dieser Philistergesellschaft. Hat er aber nicht gemacht. Er ist weitergezogen und hat noch einen Brunnen gegraben. Und den, da haben sie ihn dann in Ruhe gelassen. Und dann sind seine Feinde gekommen und haben mit ihm Frieden gemacht. Ist auch gut, wenn deine Feinde mit dir Frieden machen. So, der hat sich beklauen lassen. Der hat sich schlecht behandeln lassen. Und es hat ihn nicht aus der Fassung gebracht. Warum? Weil er wusste, größer ist der, der mit mir ist damals noch. Bei denen war Gott mit ihnen. Für dich ist er mit in dir. Da ist noch ein Unterschied. Amen. Jetzt lass mich noch zum Abschluss ein Wort über den Johannes Henne Gänsfleisch von Sorgenloch sagen. Den kennt ihr alle. Super Name, oder? Johannes Henne Gänsfleisch von Sorgenloch. So hat er wirklich geheißen. Das war noch die Zeit, als die Leute noch Namen hatten. Nicht so wie heute. Heunle, was sagt uns das? Nichts. Aber Henne, Gänsfleisch von Sorgenloch, Topname, super. Ist allerdings immer ein bisschen lang, ja. Hallo, Herr Henne, Gänsfleisch von Sorgenloch, wie geht's denn? Das haben sie dann nicht gemacht. Der hat in Mainz gewohnt. Und dort haben sie ihn Gutenberg genannt. Ja, alles klar. Na, Gutenberg, der hieß, in Mainz hieß er Gutenberg. Und es war einer, der ein heller Kopf war, aber nicht besonders gut mit Geld umgehen konnte. Aber das hat nichts gemacht, weil er einen Kreditgeber hatte. Und zwar den reichen Goldschmied, einen Ratsherrn von Mainz, der hieß Fust. Johannes Fust. Und der hat ihm Geld gegeben. Und zwar zu einem Superzins. Alle anderen von Mainz bis Paris über London haben 12% gewollt, der nur 6. Und so hat er dem 800 Goldgulden gegeben und dann nochmal jedes Jahr 300, bis der Mann Gutenberg jetzt bei Fust in der Kreide stand mit 2026 Goldgulden. 2026, das ist ein Millionenvermögen gewesen damals. Und der Fust, der war aber ein Fuchs. Der hat ihn so lange gemästet, bis er mit seinen Erfindungen fertig war und die Bibel gesetzt war und dabei war, gedruckt zu werden. Die ist schon gedruckt worden, aber noch nicht verkauft. Und dann hat dieser Ratsherr Fust den Gutenberg verklagt. Du bist ein säumiger Schuldner und ich will, dass du mich ausbezahlst. So ist der Rechtsanwalt Konrad Hummeri, so hieß der, der kam und hat die Verträge gemacht seinerzeit. Die saßen dann also alle da im Refektorium der Franziskaner, wann war das, 1451 oder wann das war, und haben dort verhandelt. Und dort wurde dann der Johann Henne Gänsfleisch von Sorgenloch verurteilt. Seine ganze Erfindung musste er dem Fust überlassen. Und er konnte dann gehen, musste die Stadt verlassen. Das heißt, er musste die Stadt gar nicht verlassen, das war ein anderer Fall. Egal jetzt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was der Mann wollte. Dieser reiche Ratsherr, der wusste ganz genau, jetzt hat er kein Geld, jetzt ist er pleite, er hat schon überzogen. Jetzt schnappe ich mir seine Erfindung und dann mache ich Geld draus. So haben sie den Meister Gutenberg rausgeworfen und dann haben sie die Druckerei ganz einfach Fust genannt. Und wie ihr müsst wissen, das war die einzige Druckerei auf der Welt. Okay, das ist ja dort erst erfunden worden. Und so haben sie ihn rausgeworfen und da war er pleite. Der Mann Gutenberg war 60 Jahre alt damals. Alles, was er retten konnte in dieser Werkstatt dort am Dominikanerkloster, das waren seine in Stahl geschnittenen Lettern, die er zum Bleigießen gebraucht hat. Die hat er mitgenommen. Und so ist er dann auf die Straße rausgegangen. Ungebrochen. Ungebrochen. Der Mann hat gewusst, ich bin ein Genie, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Wenn die mich hier betrügen, Gott ist mit mir, er wird mir Triumph geben. So ist er also auf die dunkle, enge Gasse hinausgegangen. Dann hat sie gedacht, wie geht's jetzt wohl weiter? Und dann stand plötzlich ein Mann im Weg, Rechtsanwalt Humery. Der hat gemeint, Meister Gutenberg, hör mal zu, ich leihe dir jede Summe Geldes, die du haben willst. Wir fangen neu an. Und genau so ist es dann passiert. Gutenberg hat neu begonnen. Er hat sich von diesem Rückschlag nicht kaputt machen lassen. Der hat eingeschlagen, dem Rechtsanwalt die Hand gegeben, dem reichen Mann. Aber nicht wie ein Bittsteller, wie ein Almosenempfänger, sondern wie ein Genie, das auf einen notwendigen anderen Genius jetzt trifft. Ja, Genie trifft Geld. Wir schlagen die Hand ein und jetzt geht's weiter. So, der Mann war ungebrochen und er ist dann natürlich durchaus zu was gekommen, hat eine neue Druckerei aufgemacht. Aber in Mainz ist dann was passiert. Da ist ein Krieg ausgebrochen und gleich drauf, und in diesem Krieg ist die Druckerei von dem Fust in Flammen aufgegangen. Ja? Und war ja Krieg, die Drucker, die Buchdrucker, die haben sich in alle Welt verstreut. Die sind nach Paris, nach London und wo sonst wohin gegangen und haben dort angefangen, Druckerpressen zu machen. Auf die Art und Weise hat der Krieg und das Feuer in dieser Druckerei dafür gesorgt, dass die Druckkunst sich auf die Welt verteilt. So, das war schlecht für Mainz, aber gut für den Rest der Welt. Denn ihr müsst denken, damals hat ein Buch ein Vermögen gekostet. Die reichen Könige, die sind durch die Länder gezogen, um sich teure Bücher zu kaufen. Da hat ein Mönch, hat er ein Jahr lang an einem Buch geschrieben. Und jetzt kommt der Gutenberg und boom, stanzt es heraus. Plötzlich gibt es Flugblätter, plötzlich gibt es Zeitungen, plötzlich kannst du Ideen rasch austauschen. Gott hat dafür gesorgt, ja, dass es unter die Leute kommt. Okay, gut, was sage ich damit? Der Mann war kein Opfer, der hat sich nicht als Opfer gesehen. Sieh du dich auch nicht als eines, sondern gewöhn du dir die Sichtweise an, größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Amen. Da denkst du noch ein bisschen drüber nach. Ich habe noch viele andere Sachen zu sagen. Das müssen wir an einem anderen Ort machen. Nicht an einem anderen Ort, sondern zu einer anderen Zeit. Amen. Halleluja. Lass uns die Augen zumachen. Herr, du kennst unsere Situation. Und Vater, du weißt, wie sehr manche sich als Opfer fühlen. Vater, zunächst mal bitten wir dich, vergib uns unsere Sünden. Rechne uns unsere Missetaten nicht zu, Herr. Und Jesus, komm in unser Leben. Sag mal mit mir, Jesus, komm in mein Leben. Mach mich neu. Vergib mir meine Sünden. Amen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Gottes gibst. Geöffnete Augen des Herzens, dass wir erkennen, was es bedeutet, dass wir mit dir einen Bund haben, mit dir zusammengebunden sind, dass der Größere in uns lebt. Vater, gib uns offene Augen, damit wir aus dieser Opfermentalität ein für alle Mal rauskommen. Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du die Ketten des Opferdaseins zerschlägst in unseren Herzen. Vater, die fallen jetzt ab im Namen des Herrn Jesus. Wir wollen keine Opfer sein, sondern Sieger sein. Wir wollen, dass uns Flügel wachsen und wir Dinge tun können, die wir eigentlich gar nicht tun können. Herr, dass wir freundlich sind, wo wir das früher nicht waren. Dass wir besonnen sind, wo wir bisher Schwätzer waren, Herr. Vater, dass wir weise sind, wo wir bisher töricht waren. Vater, dass du uns das richtige Wort zur richtigen Zeit und den richtigen Gedanken gibst in deiner Gnade und Barmherzigkeit. Vater, wir danken dir, dass der Größere in uns wohnt, Herr. Es ist so ein Privileg. In Jesu Namen. Amen.